Sebastian Purps-Pardigol. Leben mit Hirn. Wie sie ihre Potenziale entfalten, egal was um sie herum geschieht. Gelesen von Michelle Winter und Rainer Lenz.
Hast du schon einmal das Wort Sukha gehört? Das ist Sanskrit und bedeutet in etwa gute Achse. In hinduistischen und buddhistischen Lehren steht Sukha für Glück, Freude und Zufriedenheit. Eigentlich ganz einleuchtend, denn eine gut ausbalancierte Wagenachse sorgt für eine angenehme Fahrt, selbst wenn die Straße einmal holprig ist. Übertragen auf den menschlichen Geist heißt das, wenn wir unser Gehirn schulen und flexibel halten, können wir die Schlaglöcher des Lebens spielend abfedern. Und wie die neuere Hirnforschung zeigt, ist das absolut machbar. Denn unser Gehirn lernt lebenslang hinzu und kann sich bis ins hohe Alter weiterentwickeln. Wie du es dabei unterstützt, zeigen wir dir in diesen Links zu Leben mit Hirn von 2021. Für sein Buch hat der systematische Coach und Bestsellerautor Sebastian Purps-Pardigol mit Menschen gesprochen, die den Dreh raus haben und ihr Gehirn bestmöglich zu nutzen verstehen. Dabei erfuhr er, warum Fluglotsen Multitasking meiden, wie Geiselverhandler mit Stress umgehen und wie es im Gehirn des glücklichsten Menschen der Welt aussieht. Von ihnen lernst du, wie du dein geistiges Potenzial erweiterst oder dich in stressigen Momenten selbst beruhigst. Bei sachgerechter Handhabung und mit der richtigen Pflege kann dein Gehirn dir so die beste Achse sein, um glücklich, erfolgreich und entspannt durchs Leben zu rollen. Gute Fahrt!
Blink Nummer 1. Instinkt versus Vernunft. Wie uns unser Gehirn durchs Leben bringt.
Auf einer Geschäftsreise wurde Sebastian Purps-Pardigol in Istanbul entführt. Er wollte bloß in einer Bar eine Tasse Tee trinken, doch im nächsten Moment buxierten ihn drei große Kerle in ein Auto. Das Fahrziel war ein Geldautomat, wo der Autor 1.200 Euro abheben sollte, um seinen Tee zu bezahlen. Während der Fahrt durch das nächtliche Istanbul schossen ihm verschiedenste Gedanken durch den Kopf. Könnte er es mit den drei Männern aufnehmen? Keine Chance. Sollte er aus dem Auto springen und wegrennen? Er zog am Türgriff. Verschlossen. Schließlich beruhigte er sich selbst, indem er sich sagte, dass es nur Geld sei. Und das sei es nicht wert, sein Leben zu riskieren. Als Gehirnexperte konnte Purps-Pardigol seinem Denkorgan quasi bei der Arbeit zusehen und genau mitverfolgen, welche Hirnareale zu welchem Zeitpunkt aktiv waren. Um das besser nachvollziehen zu können, streck einmal deine Hand mit der Handfläche nach oben vor dir aus. Nun klappst du den Daumen ein und machst eine Faust. Das ist dein Gehirn. Dein Handgelenk entspricht dem Hirnstamm. Das ist der evolutionär gesehen älteste Teil deines Gehirns. Er ist in Wahrheit nur etwa daumengroß, steuert aber lebenswichtige Funktionen wie Atmung, Blutdruck und Herzfrequenz. Außerdem setzt er bei Gefahr unsere Notfallprogramme in Gang, also Angriff, Flucht oder Erstarren. Nachdem Purps-Pardigol aus seiner anfänglichen Angststarre erwacht war und die Möglichkeiten zu Kampf und Flucht ausgeschlossen hatte, schaltete sich sein präfrontaler Kortex ein, kurz PFC. Das ist die jüngste Hirnstruktur. Sie entspricht im Handmodell dem jeweils letzten Glied des Mittel- und Ringfingers. Der PFC ist für die höheren Denkleistungen zuständig, etwa die Bewertung von Situationen, fürs Planen, Entscheiden, Problemlösen, aber auch für die Impulskontrolle. Hätte Purps-Pardigol während der Fahrt durch Istanbul seine Hirnaktivität gemessen, hätte er sehen können, wie sein PFC aufflammte, als er begann, das Geld gegen seine körperliche Unversehrtheit abzuwägen. Hirnstamm und präfrontaler Kortex sind so etwas wie Gegenspieler. Instinkt versus Vernunft. Doch während die primitiven Überlebensstrukturen unseres Gehirns von Geburt an funktionieren und sich nicht verändern, entwickelt sich unser denkender Verstand erst nach und nach und er bleibt ein Leben lang lernfähig. Diese Wandlungsfähigkeit des Gehirns wird als Neuroplastizität bezeichnet.
Nochmal hirngerecht zusammengefasst. Der Hirnstamm steuert unsere unbewussten Überlebensfunktionen, während der präfrontale Kortex als Stimme der Vernunft agiert.
Nachdem Purps-Pardigol das Bündel Scheine übergeben hatte, empfahl ihm einer der Entführer, niemandem in dieser Stadt zu trauen. Ein guter Rat, der leider zu spät kam. Wie du gleich sehen wirst, solltest du sogar deinen eigenen Gedanken nicht immer trauen.
Blink Nummer 2. Glück ist Ansichtssache, oder wie du deinen inneren Wachhund zähmst.
Unser Gemütszustand kann sich innerhalb von Sekunden ändern, wenn wir eine Situation anders bewerten. Eben hast du noch innerlich gekocht, weil dein Kollege über dich gelästert hat, dann erfährst du, dass er gar nicht von dir gesprochen hat. Und schon ist die Welt wieder in Ordnung. Ob wir gestresst, wütend, unzufrieden oder ängstlich sind, hat also vor allem mit unseren Gedanken und Bewertungen zu tun. 12 Millionen Sinneseindrücke prasseln pro Sekunde auf unser Gehirn ein. Dort werden sie von der Amygdala verarbeitet, einem Teil des limbischen Systems im Handmodell der Daumen in deiner Faust. Die Amygdala ist so etwas wie unser innerer Gefahrenspürhund. Eigentlich eine gute Sache, nur leider ist unser wachsamer Freund völlig auf Negatives fixiert. Deswegen sieht er manchmal Gefahren, wo gar keine sind. Ein kritischer Blick vom Chef, ein kleines Missgeschick und schon landen wir im Kampf-, Flucht- oder Starre-Modus. Um gelassener und glücklicher durchs Leben zu gehen, sollten wir deshalb den Blick vom Negativen abwenden und uns auf die hilfreichen Impulse fokussieren. Wie die Neurowissenschaftlerin Heide Klump bewiesen hat, wirkt sich das sogar unmittelbar auf unser Gehirn aus. In ihrem Experiment von 2012 ließ Klump Probanden 6 Bilder betrachten. 3 zeigten emotional ausdrucksstarke Gesichter. 3 waren Abbildungen von geometrischen Formen. Im ersten Durchgang sollten sich die Teilnehmenden ganz auf die Gesichter konzentrieren. Wie erwartet regte sich ihre Amygdala. Die dargestellten Emotionen sprangen regelrecht auf die Teilnehmenden über. Anschließend wurden sie gebeten, sich auf die Dreiecke, Kreise und Quadrate zu fokussieren. Die Wirkung trat sofort ein. Die Aktivität der Amygdala ließ nach, das Gehirn beruhigte sich. Das hat auch körperliche Auswirkungen. Geben wir uns negativen Gedanken hin oder grübeln über Probleme, wird der rechte präfrontale Kortex aktiv und die bekannte Stressreaktion wird ausgelöst. Atem und Herzschlag beschleunigen, die Verdauung wird eingestellt, der Körper gerät in Aufruhr. Ein Grund mehr, sich bewusst auf die guten Impulse zu fokussieren. Etwa indem du regelmäßig Dankbarkeit praktizierst. Überlege dir jeden Tag, was in deinem Leben positiv ist und wofür du dankbar bist. Fällt dir das schwer, weil du gerade eine schwierige Zeit durchlebst, formuliere es um und frage stattdessen, wofür könnte ich dankbar sein?
Merke dir, die Amygdala ist für die schnelle Bewertung von Sinneseindrücken zuständig, neigt aber dazu, Gefahren überzubetonen. Richte deinen Fokus daher auf Positives, um deinen Gemütszustand innerhalb von Sekunden zu verbessern.
Mach es dir am besten zur täglichen Gewohnheit, das Gute und Gelungene ins Visier zu nehmen. Es sollte so selbstverständlich werden wie das Zähneputzen.
Blink Nummer 3. Wie du einen kühlen Kopf bewahrst. Komme, was wolle.
Stell dir vor, du wirst zu einer Geiselnahme gerufen und sollst verhandeln. An einer Autobahnraststätte droht ein Mann mit Sprengstoffgürtel und Sturmgewehr, viele Menschen zu töten. Deine Nerven sind zum Zerreißen gespannt. Ein falsches Wort, eine unachtsame Bewegung und die Situation könnte eskalieren. Inzwischen ist auch die Presse eingetroffen und der Innenminister drängt auf eine schnelle Lösung. Der Druck steigt ins Unermessliche. Wie verhältst du dich? Die Spezialeinheiten der Polizei, die in solchen Situationen hinzugerufen werden, haben verschiedene Techniken, um selbst unter extremen Bedingungen einen kühlen Kopf zu bewahren. Eine hast du bereits kennengelernt, das Refokussieren. Mitten in einer Geiselnahme kannst du dir nicht erlauben, abgelenkt zu sein. Darum kehren die Polizisten immer wieder zu einer zentralen Frage zurück. Was ist gerade wirklich wichtig? Alle anderen Reize, die Presse, den Innenminister, die möglichen Todesopfer, blenden sie aus und konzentrieren sich stattdessen auf das Wesentliche. Kommt es tatsächlich zum Äußersten, etwa wenn ein Mensch sich selbst oder andere tötet, sorgen geschulte Verhandlungsführer außerdem dafür, es nicht zu sehen, sondern sich abzuwenden. Denn sie wissen, dass solche Bilder traumatisierend sein können. Eine weitere Methode, um eine überreizte Amygdala zu beruhigen, ist das sogenannte Effect Labeling. Dabei beschreibst du entweder den Auslöser für deine Gefühle Etwa ein bewaffneter Mann droht damit, Menschen zu töten, oder du fasst in Worte, was du dabei fühlst. Ich fühle mich überfordert und habe Angst. Warum das funktioniert? Ganz einfach. Beim Beschreiben verwenden wir einen höher entwickelten Teil unseres präfrontalen Kortex. Und genau das beruhigt offenbar die Amygdala. Nach dem Motto, alles klar, die oberen Etagen haben das Problem mitbekommen, ich muss nicht mehr so laut Alarm schlagen. Ebenfalls hilfreich ist das Normalisieren. Polizeipsychologen verwenden diese Technik, um traumatisierten Beamten zu helfen, mit dem Erlebten fertig zu werden. Sage dir in schwierigen Situationen, dass es ganz normal ist, bei so einem Erlebnis emotional zu reagieren und aufgewühlt, nervös, ängstlich oder erschüttert zu sein.
Zum Mitnehmen: Refokussieren, zeitweises Ausblenden von Negativem, Affektbeschreibung und Normalisieren sind wirksame Methoden, um das Gehirn zu beruhigen und in brenzligen Situationen denkfähig zu bleiben.
Die Geiselnahme an der Autobahnraststätte hat übrigens wirklich stattgefunden. Nach 4 zähen Verhandlungsstunden setzten die Einsatzkräfte den Mann schließlich mit einem Schuss ins Bein außer Gefecht. Wie sich herausstellte, waren der Sprengstoffgürtel und das Sturmgewehr nur Attrappen. Der Mann hatte es darauf angelegt, in einem Suicide-by-Cop-Szenario getötet zu werden.
Blink Nummer 4. Das Gehirn liebt Verbundenheit.
Schließ einmal deine Augen und atme ruhig ein und aus. Nimm dir gern etwas Zeit. Bist du entspannt? Gut. Woran hast du gerade gedacht? Vermutlich entweder an dich selbst, an andere Menschen oder an deine Beziehung zu anderen Menschen. Woher wir das wissen? Tja, das ist nicht schwer zu erraten, denn im Leerlauf springt im menschlichen Gehirn automatisch die Abteilung für Soziales an. Immer wenn wir also gerade nichts Besonderes tun, beginnen unsere Gedanken ganz von allein um uns und andere zu kreisen. Der Wunsch nach Verbundenheit und Zugehörigkeit ist ein menschliches Grundbedürfnis und tief in unser Gehirn eingeschrieben. Vor die Wahl gestellt, entscheiden sich die meisten Menschen dafür, mit anderen zu kooperieren. Selbst dann, wenn es ihnen Nachteile bringt. Logisch, denn unser Gehirn belohnt kooperatives Verhalten. Folgen wir unserem Bedürfnis nach Verbundenheit und verhalten uns sozial, rührt sich der Nucleus accumbens, das Belohnungszentrum des Gehirns. Darum fühlt es sich auch so gut an, anderen zu helfen. Umgekehrt empfinden wir Verluste, Trennungen und Ausgeschlossensein beinahe wie körperlichen Schmerz. Unterzieht man Menschen, die gerade jemanden verloren haben, einem Hirnscan und lässt sie dabei Fotos der verlorenen Person ansehen, zeigt sich deutliche Aktivität im dorsalen anterioren singulären Kortex, kurz DACC. Diese Hirnstruktur ist an der Schmerzwahrnehmung beteiligt und wird auch aktiv, wenn wir uns in den Finger schneiden. Weil der DACC nicht zwischen seelischen und körperlichen Schmerzen unterscheidet, können sich Trennung und Verlust manchmal tatsächlich anfühlen wie körperlicher Schmerz. Paradoxerweise kann das Schmerzempfinden aber auch sinken, wenn wir uns von anderen isoliert fühlen. Schon die bloße Aussicht, ausgeschlossen und allein zu sein, löst in manchen Fällen einen Schutzmechanismus aus. Dann werden wir unempfindlich gegen körperlichen Schmerz, verlieren unser Einfühlungsvermögen und können uns nicht mehr richtig freuen. Kurz, wir stumpfen innerlich ab. Obendrein veranlasst der DACC bei fehlender Verbundenheit die Ausschüttung von Entzündungsmarkern. Ähnlich wie bei einer Verletzung oder einer Grippe. Einsamkeit und mangelnde soziale Akzeptanz können uns also regelrecht krank machen. Denn die Entzündungen schädigen langfristig unser Herz-Kreislauf-System.
Die Quintessenz lautet: Das Gefühl von Verbundenheit lässt uns glücklicher, gesünder und empathischer werden. Fühlen wir uns hingegen verlassen oder ausgeschlossen, empfinden wir Schmerz, werden krank oder stumpfen ab.
Die gute Nachricht ist, dass wir das Gefühl von Verbundenheit aktiv herbeiführen können. Erstaunlicherweise gelingt das am besten, wenn wir allein sind. Wie? Das lernst du im nächsten Blink. Und zwar vom vielleicht glücklichsten Menschen der Welt.
Blink Nummer 5. Buddhismus meets Neurowissenschaft. Wie du den G-Punkt deines Gehirns aktivierst.
Verbundenheit ist enorm wichtig für unser Gehirn und natürlich auch für uns. Leider können Vorurteile und Bewertungen die Nähe zwischen Menschen verhindern oder zerstören. Lass einmal folgende Szene auf dich wirken. Ein Mann steigt mit seinen beiden Kindern in die Bahn. Die Kleinen rennen lärmend herum und ärgern die Mitreisenden. Doch der Vater schaut nur unbeteiligt aus dem Fenster. Irgendwann wird es den anderen Fahrgästen zu bunt und sie fordern ihn auf, seine Kinder zur Ruhe zu bringen. Da entschuldigt sich der Mann und erklärt, dass sie gerade aus dem Krankenhaus kämen. Die Mutter seiner Kinder sei an diesem Tag gestorben, vermutlich sei es einfach ihre Art, auf den Verlust zu reagieren. Ist dir aufgefallen, wie sich deine Meinung über den Mann und seine lärmenden Kinder verändert, sobald du den Hintergrund ihres Verhaltens kennst? Wenn wir unsere Meinungen über andere beiseite schieben, können wir uns selbst wildfremden Menschen verbunden fühlen. Einer, der das bestens beherrscht, ist Mathieu Ricard, ein enger Vertrauter des Dalai Lama. Seit der buddhistische Mönch sein Gehirn von Neurowissenschaftlern untersuchen ließ, gilt er als der glücklichste Mensch der Welt. Denn die Messungen ergaben, dass die Hirnströme, insbesondere die für höheres Bewusstsein und Fokus verantwortlichen Gammawellen, bei Ricard 30 Mal stärker ausschlagen als bei gewöhnlichen Menschen. Zudem ist sein linker präfrontaler Kortex außergewöhnlich gut vernetzt, also der Teil, der mit Glück und Wohlbefinden assoziiert wird. Aber was ist das Geheimnis des Mönchs? Und musst du dich erst 5 Jahre in ein tibetisches Kloster zurückziehen, um ein ähnliches Glückslevel zu erreichen? Glücklicherweise nein. Mit der richtigen Technik und etwas Übung kannst du auch zu Hause daran arbeiten. Erinnerst du dich noch an den Nucleus Accumbens, das Belohnungszentrum mit der Vorliebe für Verbundenheit? Er wird auch als G-Punkt des Gehirns bezeichnet und lässt sich bewusst stimulieren. Das Geheimnis ist, dich in einen Zustand des bedingungslosen Wohlwollens zu versetzen, das alle Menschen umfasst, auch dich selbst. Ricard praktiziert dies in Form einer Mitgefühlsmeditation. Wie diese Metta-Meditation funktioniert, zeigen wir dir im letzten Link.
Fürs Erste denke daran, wenn wir unsere Vorurteile beiseite schieben und uns selbst und anderen Wohlwollen entgegenbringen, erfahren wir heilende Verbundenheit und damit Glück und Zufriedenheit. Das lässt sich durch Meditationspraxis nachweislich verstärken.
Der Zustand des reinen Wohlwollens macht übrigens nicht nur glücklich, sondern lässt uns auch gelassener mit schwierigen Menschen und Situationen umgehen. Noch dazu macht er schlau, denn er erweitert unser neuronales Potenzial. Und um Potenzial geht es auch im nächsten Blink.
Blink Nummer 6. Vom Spielball zum Spielmacher. Wie Mitgestaltung das Gehirn beflügelt.
Die USA in den 1950er Jahren. Die Firma General Mills hat gerade eine Fertigbackmischung auf den Markt gebracht. Doch das Produkt erweist sich als Ladenhüter. Da kommt den Herstellern eine Idee. Sie streichen das Eipulver aus der Rezeptur, sodass die Kunden selbst frische Eier hinzugeben müssen, wenn sie den Kuchen backen. Eigentlich verrückt, aber die Rechnung geht auf. Die Backmischung wird zum Renner. Dieses Mitmachphänomen, auch bekannt als IKEA-Effekt, geht auf ein weiteres neurologisches Grundbedürfnis zurück, unseren Wunsch nach Mitbestimmung und Wachstum. Wenn wir unser Lebensumfeld aktiv mitgestalten, erwachen die emotionalen Zentren im Mittelhirn. Das Gefühl von Kontrolle beruhigt das Gehirn, verringert Stress und lässt uns selbstbewusster mit Schwierigkeiten umgehen. Klar, denn was stresst mehr? Ein Problem, dem du hilflos ausgeliefert bist, oder eines, an dem du selbst etwas ändern kannst? Außerdem beschert das Gefühl von Handlungsmacht unserem Gehirn einen wahren Regen sogenannter neuroplastischer Botenstoffe. Unter anderem Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin und Endorphine. Und jetzt wird es richtig interessant. Denn wie der Name schon sagt, beeinflussen diese Stoffe unsere Gehirnstruktur. Genauer, unseren präfrontalen Kortex. Dadurch haben wir besseren Zugriff auf unsere neuronalen Netzwerke, können also bestehende Fähigkeiten schneller abrufen. Die Flutung mit neuroplastischen Botenstoffen lässt aber auch ganz neue synaptische Verbindungen entstehen. Unser Gehirn entwickelt und vernetzt sich also weiter. Um dieses Potenzial maximal auszuschöpfen, hilft folgende Strategie. Schritt 1: Visualisieren. Überlege dir ein persönliches Ziel und stelle es dir möglichst detailliert vor. Frage dich, was sich positiv in deinem Leben verändert, wenn du es erreichst. Bevor du dich aber ganz in blumigen Wunschvorstellungen verlierst, geht es an den zweiten Schritt. Antizipieren. Welche Widerstände und Hürden können dir bei der Umsetzung begegnen? Möchtest du beispielsweise mit dem Laufen anfangen, könnten dir schlechtes Wetter, Muskelkater oder akute Faulheit in die Quere kommen. Darum brauchst du noch einen dritten Schritt. Die Wenn-Dann-Strategie. Lege für jeden möglichen Stolperstein eine konkrete Verhaltensweise fest. Nach dem Motto, wenn X eintritt, tue ich Y. Als angehende Läuferin könntest du in Regenkleidung investieren, deine Laufsachen schon am Abend vorher bereitlegen und dem Muskelkater mit Dehnübungen entgegenwirken.
Das heißt, wenn du dein Lebensumfeld aktiv mitgestaltest, gewinnst du gleich dreifach. Du kannst gelassener mit Problemen umgehen, steigerst deine geistige Leistungsfähigkeit und entwickelst mithilfe neuroplastischer Botenstoffe neue Fähigkeiten.
Beim entspannten Visualisieren deiner Wunschzukunft läuft dein PFC zur Höchstform auf. Reizüberflutung, Multitasking und Übermüdung hingegen können das Gehirn überfordern. Welche fatalen Folgen das haben kann und wie du den neuronalen Kollaps verhinderst, erfährst du im nächsten Blink.
Blink Nummer 7. Pflegeanleitung fürs Gehirn. Wie du deine neuronalen Ressourcen schonst.
Unser Gehirn und insbesondere der präfrontale Kortex benötigen Unmengen an Energie, um einwandfrei zu funktionieren. Ist diese Energie verbraucht, weil wir nicht genug regenerieren oder unser Gehirn mit kräftezehrendem Multitasking erschöpfen, kann das zu Gereiztheit, geistiger Ermüdung und Fehlentscheidungen führen. Schlimmstenfalls kann es sogar Menschenleben kosten. Die Nacht des 1. Juli 2002. Ein Fluglotse der Schweizer Firma Skyguide überwacht den oberen Luftraum, als eine außerplanmäßige Landung seine Aufmerksamkeit verlangt. Sein Kollege ist in der Pause, darum muss er sich um beide Aufgaben gleichzeitig kümmern. Es geschieht, was nicht geschehen dürfte. Während der Fluglotse die Landung koordiniert, entgeht ihm, dass im oberen Luftraum zwei Maschinen frontal aufeinander zusteuern. Als er den Kollisionskurs bemerkt, ist es bereits zu spät. Die beiden Flugzeuge prallen zusammen und stürzen nahe dem Bodensee ab. 71 Menschen, darunter 49 Kinder, kommen ums Leben. Dies ist sicher ein extremes Beispiel. Und zweifellos haben bei der Katastrophe noch andere Faktoren als die geistige Überlastung des Fluglotsen eine Rolle gespielt. Doch das Grundprinzip dürfte klar sein. Wenn wir unser Gehirn überfordern, kann das fatale Folgen haben. Darum ist es wichtig, ihm ausreichend Gelegenheit zu geben, sich zu regenerieren. Es beginnt schon damit, insbesondere bei schwierigen Aufgaben, viele kleine Denkpausen einzulegen. Warte nicht erst, bis dein Gehirn überarbeitet ist, sondern plane von vornherein Zeit zum Ausruhen ein. Zum Beispiel mit der Pomodoro-Technik. Dabei folgen auf 25 Minuten konzentrierte Arbeit jeweils 5 Minuten kreative Pause. Ein weiterer Pflegetipp für dein Gehirn ist, wenig überraschend, ausreichend Schlaf. 6 bis 8 Stunden sollten es schon sein. Denn während wir schlafen, lässt das Gehirn eine Art Selbstreinigungsprogramm durchlaufen. Bei dieser Gehirnwäsche werden Abfallstoffe über den Liquor, also über die Hirnflüssigkeit, abtransportiert. Schläfst du zu kurz oder unregelmäßig oder machst sogar die Nacht durch, hat die Putzkolonne nicht genügend Zeit zum Aufräumen. Dein Gehirn vermüllt regelrecht. Und falls das nicht längst klar ist, Finger weg vom Multitasking. Der Versuch, mehrere komplexe Denkaufgaben gleichzeitig zu meistern, kann nur ins Auge gehen. Bei der Deutschen Flugsicherung, kurz DFS, werden deshalb Multitasking und Ablenkungen systematisch ausgeschlossen. Um der Gehirnermüdung vorzubeugen, sind die Arbeitsschichten außerdem auf 3 Einheiten a maximal 2 Stunden begrenzt, mit 30-minütigen obligatorischen Pausen dazwischen.
Nochmal zum Mitschreiben. Schütze dein Gehirn vor dem Ausbrennen, indem du Multitasking vermeidest, regelmäßig Denkpausen einlegst und ausreichend schläfst.
Im letzten Blink möchten wir dir nun noch die versprochene Anleitung für die Metta-Meditation geben, die auch der glückliche Mönch Ricard praktiziert.
Blink Nummer 8. Metta-Meditation. Wie du Gehirn und Seele etwas Gutes tust.
Setze dich an einen ruhigen Platz. Schließe, wenn du möchtest, die Augen. Während der Übung wirst du an 5 verschiedene Personen denken und versuchen, für sie ein Gefühl von zärtlichem Wohlwollen entstehen zu lassen. Denke als erstes an jemanden, den du uneingeschränkt liebst. Vielleicht dein Kind, deine Partnerin oder deinen Großvater. Falls dir kein solcher Mensch einfällt, kann es auch ein Tier sein, zu dem du spontan und vorbehaltlos Wohlwollen empfindest. Etwa dein Haustier oder ein Tierbaby. Sobald du das zärtliche Gefühl in dir hast aufsteigen lassen, wanderst du zur nächsten Person, zu dir selbst. Falls es dir schwerfällt, gütige Liebe für dich selbst zu empfinden, beginne mit einem Teil deiner Persönlichkeit oder mit einer früheren Version von dir. Sobald du entspanntes Wohlwollen dir selbst gegenüber empfindest, lass das Gefühl stärker werden. Als nächstes denkst du an einen guten Freund oder eine enge Freundin. Es kann hilfreich sein, dich dabei an gemeinsame Erlebnisse oder bestimmte Eigenschaften dieser Person zu erinnern, die warme Gefühle in dir auslösen. Spürst du die liebevolle Zugewandtheit zu diesem Menschen? Perfekt. Rufe dir nun eine Person ins Gedächtnis, der du neutral gegenüberstehst. Beispielsweise den Bäckereiverkäufer oder die Kellnerin im Café nebenan. Übertrage auch auf diese Person oder Personengruppe das Gefühl des unbedingten Wohlwollens. Wünschst du ihnen das Beste? Gut. Dann ist nun die 5. Person an der Reihe. Fokussiere dich auf jemanden, mit dem du gerade ein problematisches Verhältnis hast. Vielleicht ärgert dich ein bestimmtes Verhalten dieser Person. Vielleicht hast du Streit mit ihr oder bist von ihr enttäuscht. Bringe das Gefühl des Wohlwollens, das du zuvor in dir aufgebaut hast, auch zu diesem Menschen mit. Lass das angenehme Gefühl der Zugewandtheit noch stärker werden, bis du ganz davon erfüllt bist. Zugegeben, es kann schon eine Herausforderung sein, uneingeschränktes Wohlwollen für sich und andere zu empfinden. Folgende Sätze kannst du dir innerlich sagen, um den Prozess zu beschleunigen und leichter in den Metta-Zustand der Zugewandtheit zu gelangen. Was auch immer das Leben dir anbietet. Mögest du glücklich sein. Mögest du gesund sein. Mögest du in Frieden sein. Mögest du frei von Leid sein.
Das war unser Schnellkurs Potenzialentfaltung zu dem Buch Leben mit Hirn von Sebastian Purps-Pardigol. Wenden wir uns noch einmal der Frage zu, wie kann ich in schwierigen Situationen mental stark bleiben und meine Potenziale entfalten? Die Antworten sind so vielfältig wie das Gehirn selbst. In einer konkreten Stresssituation ist es sinnvoll, sich ganz auf das Wesentliche zu fokussieren und alle emotionalen Bewertungen vorerst beiseite zu schieben. Später können dir Neubewertungsmethoden wie Effect Labeling und Normalisieren helfen, das Erlebte zu verarbeiten. Um auf lange Sicht gelassener, klarer und zufriedener zu werden, sollten wir täglich Dankbarkeit praktizieren, die Verbundenheit zu anderen Menschen pflegen und ein Gefühl des zärtlichen Wohlwollens gegenüber allen Lebewesen kultivieren. Damit dein Gehirn dir möglichst lange gute Dienste tut und auch bei anspruchsvollen Aufgaben Bestleistungen erbringen kann, solltest du ihm durch wiederholte Denkpausen und genügend Schlaf Zeit zum Auftanken geben. Wenn du dein Gehirn auf diese Art fit und flexibel hältst, kann dich nichts mehr so leicht aus der Ruhe bringen. Bevor du gehst, möchten wir dir noch eine Denksportaufgabe mitgeben, die im ersten Moment vielleicht etwas verrückt klingt. Spiel mal wieder mit Lego-Steinen. Was Kinder ganz intuitiv verstehen, kann auch bei uns Erwachsenen ein kognitives Feuerwerk auslösen. Denn beim Zusammenbauen und Kombinieren der bunten Steinchen werden jede Menge neuroplastische Botenstoffe ausgeschüttet, die im Gehirn spielerisch neue Verbindungen schaffen. Das ist Kreativität pur. Wir hoffen jedenfalls, dass wir auch in deinem Gehirn einen Funken haben zünden können. Danke fürs Mitdenken und bis zum nächsten Mal.